Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Wir kommen zu der Geschichte vom Drachenlord. Es ist eine Geschichte über das, was Menschen Menschen antun und die schwerfällt, rational nachzuvollziehen. Sie beginnt vor rund 10 Jahren und erzählt von dem YouTuber Rainer Winkler, der sich Drachenlord nennt und als solcher Videos veröffentlicht. Schnell wird er im Netz verspottet, es entsteht eine Community, die es sich zur Aufgabe macht, ihn zu attackieren und drangsalieren, digital wie auch analog. Es ist ihr Drachen-Game. Es ist der größte Fall von Cybermobbing in Deutschland, der jetzt in einer 5-teiligen Dokumentar-Podcast-Serie aufgegriffen wird. Produziert von Studio Bummens, Andanz und RTL Plus Musik und Autor und Host von Wer hat Angst vorm Drachenlord im Rahmen der Staffel Qui Bono ist Kesrau Beros. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Dittmar.
Was hat dieser Mann gemacht, dass er zu so einem Hassobjekt geworden ist?
Etwas ziemlich Harmloses, ehrlich gesagt. Er hat vor über 10 Jahren sich dazu entschieden, einen YouTube-Kanal zu eröffnen, wie Millionen anderer Menschen und Jugendliche auch, und hat auf seinem YouTube-Kanal ganz normale Dinge aus seinem Leben präsentiert, wie er sich irgendwie Brot schmiert, wie er von seiner Lieblings-Metal-Band erzählt, vielleicht alles nicht so schön, nicht so schick, nicht so glänzend wie bei vielen anderen, aber doch im Kern nichts anderes als sie.
Und warum hat man sich darüber so aufgeregt?
Ich glaube, Rainer Winkler hat Leuten ein relativ einfaches Ziel geboten, in dem Sinne, eben weil er nicht so ein perfekter Influencer ist. Leute, die wir auf YouTube verfolgen, die Millionen Klicks bekommen, denen man zuschaut, wie sie ihr Leben präsentieren, das ist oft eine sehr schöne, glänzende Welt und eine Welt, die man irgendwie auch nachbauen möchte. Das heißt, Influencer sind dazu da, uns zu beeinflussen, in dem Sinne, damit wir quasi auch dieses bessere Leben leben können. Und Rainer Winkler hat im Grunde genommen ein Leben präsentiert, was irgendwie niemand so wirklich haben wollte oder haben will. Und das war ein ziemlich einfaches Ziel, glaube ich, für sie.
Obwohl man auch sagen könnte, es gibt genügend Irre auf YouTube, die haben dann eben einfach wenig Follower.
Genau, ja.
Aber offensichtlich war das bei ihm anders, dass eben viele ihm gefolgt sind, die ihm lieber nicht gefolgt wären aus seiner Sicht. Wann war denn da der Kipppunkt, wo das Mobbing richtig extrem wurde und warum?
Ja, also dieses Mobbing, diese Eskalation, die wir auch in unserem Podcast versuchen zu beschreiben, die gab es von Anfang an. Also diese sogenannten Hater, so nennen sich seine Anti-Fans, die hat es schon gegeben, als er nur eine Handvoll Fans hatte. So es heißt auch unsere erste Episode. Und diese Eskalation ist im Grunde genommen über die Jahre rasant gestiegen, weil natürlich auch Winkler gesehen hat, dass er plötzlich immer mehr Zuschauer auch hat. Und über die Jahre hat er, glaube ich, auch gedacht, dass viele von ihnen Fans sind. Nur die Wahrheit war, dass die meisten dieser Zuschauer eben seine Anti-Fans gewesen sind. Und wir versuchen ein bisschen zu beschreiben, wie sich da eine Dynamik verfangen hat über die Jahre. Ein Spiel aus Aktion und Reaktion zwischen Rainer Winkler und seinen Anti-Fans.
Gibt es einen Punkt, an dem diese Geschichte wirklich eskaliert ist?
Ja, und zwar beginnt die Geschichte ja eigentlich als eine, die online stattfindet. Also Cybermobbing haben Sie ja auch vorhin kurz zitiert. Diese Geschichte ändert sich in dem Augenblick, wo die Leute eben nicht nur online Rainer Winkler bedrängen und drangsalieren und angreifen, sondern auch im echten Leben. Er hatte so ein kleines Haus in einem Dorf in Bayern und die sind tatsächlich auch zu diesem Dorf gepilgert, regelrecht. Und wir beschreiben auch eine Szene in unserer zweiten Episode, nämlich das sogenannte Schanzenfest, wo dann plötzlich über 900 von ihnen vor seinem Haus standen und eine Schanzenparty quasi gefeiert haben.
Also diese Menschen hatten im Prinzip Freude, man muss es so sagen, ihn zu quälen.
Das kann man so sagen, ja. Sie empfinden im Grunde genommen eine Freude daran, dass sie den Drachenlord im Grunde drangsalieren und dass dieser Drachenlord auch noch darauf reagiert. Das ist dieses Spiel aus Aktion und Reaktion, was die ganze Zeit stattfindet. Mhm. Und da entsteht quasi eine Community, die sich da über die Jahre ziemlich verfangen hat.
Hat er selbst dazu beigetragen, zu dieser Eskalationsspirale?
Das ist ein Aspekt, den viele auch sagen, nämlich, dass er durchaus diese Symbiose mit eingegangen ist. Aber ich glaube, es ist am Ende wichtig, diese Art der Relativierung etwas entgegenzusetzen, denn es ist dann am Ende nichts weiter als eine Täter-Opfer-Umkehr. Es ist klar, in allererster Linie ist Rainer Winkler ein Opfer. Und diese zunehmende Gewalt, diese steigende Wucht dieses Hasses und diese vielen Straftaten, sie haben eben vor allem ihn getroffen. Und klar hatte er daran teilgenommen, in dem Sinne, als er darauf reagiert hat. Aber ich glaube, am Ende des Tages, wenn sie in ihrer YouTube-Existenz nichts anderes haben, außer diese Anti-Fans, die ihnen da in Massen entgegentreten, dann bleibt ihnen auch nichts anderes übrig, als zu reagieren.
Obwohl wir jetzt schon eine ganze Weile drüber reden, bin ich sicher, geht es vielen so, die die Geschichte zum ersten Mal hören, dass sie es auch nicht verstehen können. wie das so eskalieren konnte. Sie haben ja versucht, diese ganze Entwicklung nachzuvollziehen, auch mit Hatern gesprochen. Haben Sie eine Antwort gefunden auf die Frage, was diese Menschen wirklich antreibt?
Ja, wir versuchen, das ist natürlich ein hehres Ziel, aber wir versuchen mit unserem Podcast auch diese Geschichte hinter dem Drachenlord zu erzählen. Nämlich die Frage, wie konnte das überhaupt passieren? Und es ist, glaube ich, da wichtig, nicht nur auf die Hater zu schauen und zu sagen, das sind die Freaks, die Rainer Winkler angreifen, sondern ein wenig auch in uns selbst. Und also die Frage zu stellen, inwiefern müssen wir schauen, warum das in einer Gesellschaft wie unserer überhaupt möglich ist, dass so jemand wie Rainer Winkler seit über 10 Jahren drangsaliert wird, dass sein Leben im Grunde genommen komplett offen liegt auf Telegram und im Internet und auf YouTube, dass Leute über ihn reden können, wie sie reden wollen. Und die Antwort darauf versuchen wir zweierlei zu geben. Auf der einen Seite über Reality-TV, also die Frage, ist es vielleicht eine Gesellschaft, wo Reality-TV oder diese Demokratisierung des Fernsehens so weit fortgeschritten ist, dass wir uns das jetzt plötzlich selber machen, diese Reality-TV-Show. Und die andere Geschichte ist die des Fandoms, also die Frage danach, inwieweit hat die Fankultur, also dieses fast schon partizipative Teilnehmen irgendwie an dieser Kultur, inwiefern hat das dazu geführt, dass das überhaupt möglich ist in Deutschland?
Wo man auch hinterfragen könnte, ob es richtig ist, dass wir jetzt überhaupt darüber sprechen, ob es richtig ist, dass Sie überhaupt diesen Podcast machen. Irgendwie sind alle Teil des Games, oder?
Ja, am Ende des Tages ist es tatsächlich etwas, worüber wir uns auch viel unterhalten haben. Nämlich die Wahrheit ist, dass wir vieles über Rainer Winkler auch deswegen wissen, weil Hater vieles davon ans Tageslicht gebracht haben. Also viel Material, was wir auch nutzen, ist da, weil Hater das archivieren, sehr penibel. Und ich bin auch in den Chats drin und verfolge das. Das heißt, man muss ja natürlich die reale Frage stellen, sind wir alle Teil dieses Drachengames? Und ich glaube, ein Stück weit schon, weil wir es alle irgendwie auch ermöglichen, dadurch, dass wir still zugucken und dadurch, dass da nichts passiert. Und deswegen müssen wir uns natürlich dann in der Konsequenz die Frage stellen, was können wir machen, was können wir lernen an diesem Extrembeispiel? Denn es ist bislang noch ein Extrembeispiel, aber Extrembeispiele zeigen uns eben unsere eigenen Grenzen auf und es ist wichtig, dahin zu gucken.
Vielleicht müssen sich auch noch andere Institutionen die Frage stellen, dieser Fall ist publik geworden, vor allem auch durch einen Text von Sascha Lobo auf Spiegel Online vor längerer Zeit, da wurde viel darüber diskutiert. Er hat damals geschrieben, es ist auch ein katastrophales Versagen von Justiz, Medien und Gesellschaft. Sehen Sie das auch so?
Ich glaube, es ist ein vielfältiges Versagen, ja. Ich glaube, die Wahrheit ist, dass es am Ende wahrscheinlich nicht so einfach ist. Wir versuchen unsere Recherche, und das ist, glaube ich, auch der Wert eines solchen Podcasts, wo man 5 Stunden Zeit hat, um das zu erzählen in aller Ausführlichkeit. Wir lernen, dass das am Ende nicht so ganz einfach ist. Also mit einem einfachen Fingerzeigen in eine Richtung funktioniert das nicht. Ich glaube, ja, ich glaube, das Problem ist, dass wir hier ein systematisches Problem haben, dass wir einen Extremfall haben, wo Leute gerne weggucken, weil sie eben genau das sagen, nämlich, naja, es ist ein Extremfall, passiert ja sonst nicht. Und das Problem mit Extremfällen ist, glaube ich, so ein bisschen wie mit diesem Frosch im heißen Wasser. Wenn man nicht vorsichtig ist, merkt man nicht, dass man plötzlich tatsächlich in diesem heißen Wasser gelandet ist und man vorher halt eben nicht hingeguckt hat. Und das ist, glaube ich, wichtig anzuerkennen, ja.
Kesrau Beros, Autor und Host der neuen Podcast-Staffel Cui Bono, Wer hat Angst vorm Drachenlord? Ich danke Ihnen.
Vielen Dank.